Ja, heute ist meine letzte Predigt vor der Sommerpause oder vor dem Sommerurlaub. Und die, die das kennen, nach einer langen Zeit des Arbeitens, wissen, das ist schön, wenn man so einen Urlaub hat, auf den man sich freuen kann. Ich erlebe das so, dass damit für mich eine längere Sabbatzeit beginnt. Aber nicht nur ich, sondern auch wir als Gemeinde nehmen uns eine Sabbatzeit. Und ich sage das mal gleich am Anfang der Predigt. Ich glaube, das wird uns als Gemeinde auch richtig gut tun. Auch, dass die engagierten Mitarbeiter, die Sonntag für Sonntag sich einbringen, damit Gottesdienst stattfinden kann, sie auch mal eine Zeit der Pause haben, wo man nicht irgendwie was organisieren muss. Und ich wünsche mir auch, dass alle von uns, die eine andere Gemeinde besuchen, das als etwas Wertvolles erleben, wo ihr, wenn ihr woanders hingeht, auch gute Impulse bekommen könnt. Ihr werdet hoffentlich andere Gottesdienste erleben, andere Gemeindekulturen erleben. Und vielleicht kommt ihr wieder, und das wünsche ich uns, mit einem Gedanken oder einem Impuls oder einer Inspiration, wo ihr sagt, das fand ich gut, können wir das ein oder andere vielleicht hier auch in Völklingen umsetzen. Heute in dieser Predigt will ich die Serie Hoffnungsthemen fortsetzen. Wir schauen uns dazu eine sehr bekannte Aussage von Jesus an, die uns Hoffnung und Zuversicht gibt. Es geht um die Mission von Jesus, was er tun will und wie er seine Gemeinde ermutigt. Der Titel der Predigt heißt Die Mission Gottes als Hoffnungsperspektive für die Welt. Lasst uns direkt in den Bibeltext einsteigen. Mein Predigttext steht in Matthäus 16, die Verse 18 bis 19. Und ihr seht den Bibeltext die ganze Zeit über hier vorne links neben mir an der Wand. Ich lese uns diesen Text in der Elberfelder Übersetzung vor. Jesus spricht: Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Was kann uns in diesem Text Hoffnung machen? Ich will mit euch vier Beobachtungen teilen, die uns eine echte Hoffnungsperspektive für die Welt geben können. Und zwar dann, wenn wir alle vier Beobachtungen zusammen in den Blick nehmen. Und die erste Beobachtung ist für mich dabei die wichtigste. Die erste Beobachtung ist für mich das kleine Wort Ich. Und ich habe es euch vorne im Text markiert. Das Ich als entscheidendes Subjekt in diesem kurzen Text macht den Unterschied. Das Ich in diesem Text ist Jesus. Aber in der Aussage hier schwingt noch mit, was Jesus im Abschnitt vorher genannt hat. Also man liest ja normalerweise Bibel nicht einfach nur so Vers 1 und Vers 2, sondern das ist ja ein Zusammenhang. Und für die, die das, oder der Matthäus, der das geschrieben hat, die, die das lesen, sie haben das, was vorher war, noch im Ohr. Denn im Abschnitt vorher stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, wer bin ich? Und Petrus gibt daraufhin folgende Antwort. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war gläubiger Jude. Mit dieser kurzen Aussage sagt er, dass Jesus für ihn der Messias Gottes ist. Jesus ist der Gesalbte. Der Messias Gottes, durch den Gott sein himmlisches Reich in Israel, aber auch in der Welt aufrichten wird. Und als Sohn des lebendigen Gottes sind die Worte und Taten Jesu für Petrus Worte und Taten Gottes. Petrus nimmt an dieser Stelle vorweg, was später christliches Bekenntnis wird, nämlich das Bekenntnis, Jesus ist Gott. Zurück zum Predigttext und dem Ich. Das Ich in unserem Text ist Gott, der sagt, was seine Mission ist und was er tun will. Dieses Ich, Gott selbst, ist für mich, aber auch für jeden Christen der stärkste Hoffnungsgrund, den es geben kann. Stimmst du zu? Denk mal einen Moment nach, prüf diese Aussage für dich. Welchen Einfluss hat die Aussage für dich? Jesus will etwas tun. Jesus will etwas durch dich tun oder Jesus will etwas durch andere tun für deine Hoffnung. Wenn du an Jesus glaubst und wenn er für dich Gott ist, wie viel Hoffnung hast du, wenn du wirklich weißt, wenn du in dir weißt, Jesus sagt, ich will oder ich werde etwas tun. Das Ergebnis in diesem Gedanken ist immer, und ich hoffe, du stimmst mir zu, unsere Hoffnung wird dann immer hundertprozentig sein. Wenn es wirklich Jesus sagt, wenn es wirklich Gott sagt, dann wird es geschehen. Und je sicherer wir uns sind, dass Jesus wirklich handelt, je sicherer wir sind, dass er geredet hat, desto größer ist unsere Hoffnung, dass es geschieht, was er gesagt hat und was er will. Einfach deshalb, weil er Gott ist. Was gibt uns also hundertprozentige Hoffnung darauf, dass geschieht, was wir in diesem Bibeltext lesen? Die Antwort ist, es ist Jesus. Es ist das Ich Gottes, der sagt, was er tun will und auch wie er es tun will. Und damit gehen wir weiter. Was will denn Jesus tun? Das ist die zweite Beobachtung im Text. Und wir sehen eine zweite Folie, in der ich etwas anderes markiert habe, nämlich die Aussage, Jesus baut seine Gemeinde. Wir lesen in Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aufbau. Aufbau ist ein positives Bild. Wo vorher nichts war, entsteht etwas. Was anfänglich klein war, wird größer. Und genau das ist die Erfahrung der Christen von Anfang an. Gott wird Mensch in Jesus. Jesus Christus, der Messias Israels und Herr über alles, baut seine Gemeinde weltweit. Die Hoffnungsperspektive für hier in Völklingen ist, Jesus hat nie aufgehört, seine Gemeinde zu bauen. Er tut es. Er ist Gott. Es kann sein, dass eine konkrete Gemeinde scheitert oder Gemeinde an einem Ort auch einmal stirbt. Aber als Ganzes erleben wir seit Pfingsten, dass sich weltweit die Gemeinde Jesu ausbreitet. Jesus baut seine Gemeinde und er weiß auch, wie es geht. Was ist die Grundlage bzw. der Fels, auf dem Jesus die Gemeinde baut? Es ist das Bekenntnis zu Jesus Christus als Herrn. Petrus ist ja der Sprecher der Jüngergemeinschaft. Und im Namen der ganzen Jünger sagt er dieses Bekenntnis, du bist Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Dieses Bekenntnis auf Jesus Christus macht ihn, Petrus, zum Felsen. Und genau dieses Bekenntnis zu Jesus Christus als dem einen Herrn, der uns rettet und der neues Leben schenkt, ist das Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde immer weiter baut. Es ist unser Fundament. Und das ist auch das Entscheidende. Christliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die Jesus Christus als den einen Herrn und Gott bekennt. Was mir Hoffnung für unsere Welt gibt, ist, Jesus Christus selbst wird sich seine Bekenner sammeln. Jesus Christus wird seine Gemeinde weltweit, aber auch ganz konkret hier im Saarland sammeln und bauen. Und wenn eine Gemeinde scheitert, und das ist, Gott sei es geklagt, an vielen Stellen immer wieder der Fall und geschehen, dann ist das für Jesus kein Problem, weil er Gott ist und jederzeit Menschen an einer anderen Stelle berufen und sammeln kann, um neue Gemeinden zu gründen. Lasst uns zur dritten Beobachtung gehen und dabei den Rückenwind für die Jesusbewegung und die Gemeinde Jesu mitnehmen. Einfach diesen Rückenwind, den sie hatten mit diesem Jesus in ihrer Mitte, mit der Botschaft, die er bringt, einfach mitdenken. Es gibt ja Aufbau- und Aufbruchsstimmung, weil Jesus mit seinem Handeln aufbaut. Mit seinem Ich handelt und aufbaut. Und das ist die dritte Beobachtung und auch die dritte Folie jetzt. Die dritte Beobachtung ist, dass die Pforten des Hades die Gemeinde nicht überwältigen können. Im zweiten Teil von Vers 18 lesen wir das. Und des Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen. Was Jesus hier sagt, ist nicht leicht zu verstehen. es gibt zwei Auslegungen dieser Stelle. Einmal wird die Rolle der Gemeinde defensiv gedeutet. Die Gemeinde wird angegriffen und sie verteidigt sich, aber sie hält stand. So versteht es auch die Mehrheit der Bibelausleger und ihr findet diese Deutung auch in den meisten Bibelübersetzungen wieder. Zum Beispiel in der Hoffnung für alle Übersetzung. Da wird das dann so gedeutet: Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ihr habt das Bild im Kopf. Hier in dieser Übertragung des Bibeltextes ist die Gemeinde die Angegriffene und die Macht des Todes greift an, aber die Macht des Todes wird sie nicht überwinden können, besiegen können. Sie muss sich verteidigen gegen die Macht des Todes, aber sie hält stand. Und in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die kulturelle Prägekraft der Gemeinde Jesu abnimmt, und aktuell in Deutschland zumindest scheint es so, mehr Gemeinden sterben als gegründet werden, ist so eine Botschaft schon mit Hoffnung verbunden. Ich glaube aber, Jesus hat hier eine andere Sichtweise auf die Vollmacht, die er seiner Gemeinde mitgibt. Ich glaube, Jesus gibt seiner Gemeinde eine offensive Rolle. Mit dieser defensiven Deutung der Gemeinderolle gibt es aus meiner Sicht zwei Probleme. Und ich will euch damit hineinnehmen und vielleicht stimmt ihr mir zu, wenn ihr das hört. Das erste Problem ist, es passt nicht zu dem Trend, den Jesus mit seiner Botschaft setzt. Jesus gibt seiner am Anfang noch kleinen Gruppe von Nachfolgern die Perspektive von Wachstum und Aufbau mit. Er macht sie sicher in sich selbst als dem Herrn, der das Kommen seines Reiches ankündigt. Und dann gibt er ihnen mit, sein Reich soll sich ausbreiten. Das ist Aufbau, das ist Aufbruch. Die Gemeinde, die da ist, will er nicht einfach nur erhalten, diese kleine Gruppe, sondern er gibt ihnen die Perspektive, dass sie sich aufbaut, dass sie sich ausbreitet, dass sie das Land füllt. Das ist der Trend. Und wenn wir den Blick weiten und allgemein auch die Lehre Jesu, auch seine Lehre über das Reich Gottes mit einbeziehen, dann ist auch da der Trend der, dass das Reich Gottes wächst. Die Offensive und die Initiative liegt bei Jesus, dem Herrn und bei seinen Nachfolgern. Der Satan ist es, der angegriffen wird und der sich um seine Macht Sorgen machen muss. Einfach weil Jesus als Licht in die Welt kommt und er sich seine Welt zurückgewinnt. Ich glaube, Petrus und die Jünger wären nicht auf den Gedanken gekommen, hier eine Verteidigerrolle zu haben. Sie dachten im Sinne Jesu offensiv und mit Himmelfahrt und Pfingsten erst recht. Die Mission, die Jesus ihnen mitgab, war, alle Nationen in seine Nachfolge zu rufen. Sie sollten das Evangelium des Reiches Gottes, das kommt, als eine Siegesbotschaft weitersagen. Und das ist das, was Evangelium auch in der damaligen Sprache ausgedrückt hat. Ein Evangelium hat zwei Botschaften. Der Herrscher eines Landes gibt ein Evangelium weiter und das ist entweder ein Sieg oder die Geburt eines Thronfolgers oder eines Kindes. Und das ist diese Botschaft, das Evangelium. Und Jesus gibt ihnen dieses Evangelium mit, eine Siegesbotschaft. Die Verteidigerrolle im Aufbau passt also nicht in den Trend, den Jesus setzt. Das zweite Problem besteht in der Deutung des Bildes, das Jesus verwendet. Lass uns das anschauen. Jesus redet von den Pforten des Hades. Der Hades ist in der damaligen Welt einfach das Totenreich. Der Hades war der Ort, in dem man kam, wenn nachdem man gestorben ist. Das Problem besteht nun darin, in dem Bild, dass eine Pforte oder ein Tor nicht angreift. Ein gutes Tor ist dazu da, jemanden draußen zu halten, den man nicht hineinlassen möchte. Und ich glaube, diese Deutung hatte Jesus auch im Sinn. Mit Jesus kommt das Leben in eine Welt des Todes. Menschen, die geistlich tot sind, sollen geistlich lebendig werden. Die Pforten des Hades wollen aber keine Toten herausgeben. Wer tot ist, soll tot bleiben. Und in diesem Szenario, und so verstehe ich Jesus, sind die Pforten des Hades nicht stark genug, um seine Gemeinde oder um die Gemeinde zu überwältigen, sondern die Gemeinde ist stärker als diese Pforten. Die Pforten des Hades können die Gemeinde nicht aufhalten. Jesus, der seine Gemeinde baut, gibt ihr die Vollmacht, das Reich des Todes zu plündern. Die Gemeinde ist in der Offensive. Für mich ist diese dritte Botschaft einer Gemeinde, die dabei ist, sich auszubreiten und offensiv zu sein, eine echte Hoffnungsbotschaft. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so viel Kraft haben, sondern ihr habt immer noch dieses Ich im Hinterkopf. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, die Gemeinde, also wir zusammen mit allen anderen christlichen Gemeinden, haben die Vollmacht, Menschen aus dem Reich des Todes herauszuretten und in das Reich Gottes hinüberzubringen. Beziehungsweise Jesus tut das durch uns. Menschen werden heute vom Tod ins Leben hinüberkommen, weil Jesus die Vollmacht dazu gegeben hat. Und damit kommen wir zur vierten und letzten Beobachtung in diesem Text. Und auch das hat mit Vollmacht zu tun. Das ist die vierte und letzte Folie. Und wir schauen uns Vers 19 an. Jesus sagt dort, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Was Jesus hier zu Petrus sagt, wird zwei Kapitel später, in Kapitel 18 im Matthäusevangelium, auf die Jüngergemeinschaft als Ganzes ausgeweitet. Es geht hier also nicht um eine spezielle Vollmacht von Petrus, sondern um eine Vollmacht, die Jesus seiner Gemeinde als Ganzes gibt. Die Gemeinde bekommt einen Schlüssel in die Hand. Sie kann binden oder lösen. Jesus greift hier auf ein jüdisches Verständnis von Binden und Lösen zurück. Es geht um Binde- und Lösegewalt in Leitungsvollmacht und Lehrvollmacht. Für uns finde ich wichtig, dass Jesus hier eine Vollmacht weitergibt, mit der seine Gemeinde durch Leitung und Lehre Orientierung geben kann, die auch in der himmlischen Welt Auswirkung hat, wo richtig auch Kraft hintersteckt. Das bedeutet nicht, dass wir die Regeln machen und sich das Reich Gottes dann nach unserer Erkenntnis richtet. Das wäre ein Missverständnis. Es bleibt dabei, dass Jesus als Herr das Fundament ist. Alles, was auf dem Fundament Jesus gebaut wird, muss auch zu ihm passen. Also als Gemeinde Jesu haben wir die Vollmacht, in Lehre und Leitung das Reich Gottes im Sinne Jesu erfahrbar zu machen. Es sozusagen in diese Welt zu bringen. Was ist dabei die Hoffnungsperspektive für die Welt? Die Antwort finden wir in einem jüdischen Verständnis von Lehre. Und ich glaube, wir dürfen das auch in unserer westlich-christlich geprägten Kultur wieder mehr entdecken. Dieses jüdisch-christliche Verständnis von Lehre, das wir im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament finden. In der jüdischen Tradition ist Lehre immer ethisch-praktisch. Es geht um ein gerechtes Leben in den Augen Gottes. Und wenn wir das mal bei Jesus anschauen, dann erkennen wir genau das wieder. Natürlich lehrt Jesus und redet viel über die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Aber er redet genauso viel über Alltägliches, über praktisches Leben, über Geld, über menschliches Zusammenleben, über Ehe und Familie, über Leitung, über Staat und über vieles andere mehr. Jesus lehrt und leitet seine Jünger. Und er gibt ihnen die Vollmacht, in seinem Sinne die Gemeinde zu leiten und zu lehren. Und was ist sein Ziel dabei? Das Ziel ist immer, oder sein Ziel ist, immer mehr Menschen in die Nachfolge, um den König Jesus zu sammeln. Und ihnen in der Gemeinde dann auch beizubringen, wie er zu leben. Nach seinen Werten und in seiner Art zu handeln. Die Gemeinde Jesu soll der Ort sein, in der wir eine Reich-Gottes-Kultur lernen und diese Reich-Gottes-Kultur in die Gesellschaft hineinbringen mit dem Ziel, dass eine ganze Kultur transformiert wird, umgewandelt wird. Und ihr erkennt hier den offensiven Gedanken wieder. Lass uns das einmal wahrnehmen. Das Ziel Jesu ist die Transformation dieser Welt. Das Reich Gottes, in dem Jesus Christus als König weltweit angebetet wird und die Nationen nach den Werten und der Kultur des Reiches Gottes leben. Das ist die Mission von Jesus und die Mission Gottes. Ich höre ein Aber, das ihr nicht sagt, aber das ich vielleicht auch hätte, wenn ich zuhören würde. Dieses Aber ist, glaubst du denn, dass wir dann hier den Himmel auf Erden schaffen werden, dass wir dieses Reich Gottes mit Jesus schon auf der Erde vollenden werden? Und die Antwort ist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments nein. Es wird, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, immer beides geben. Aber also es wird beides geben. Es wird das Böse geben, das wächst, aber es wird auch das Gute geben, das wächst. Was ich heute aber stark machen möchte als Hoffnungsbotschaft ist, Jesus ist ja in die Welt gekommen, um seine Welt zu bauen und wir haben an sein Reich zu bauen. Und wir haben an keiner Stelle eine Aussage im Neuen Testament, die uns sagt, dass Jesus damit aufhört und dass er auf die Verliererseite geht. Sondern dieser Aufbau läuft, bis er wiederkommt. Was ist das für eine Hoffnungsperspektive? Es ist ein großes Bild. Nationen, die Jesus nachfolgen. Eine Welt, die Jesus als König erkennt. Weltweit. Lass uns an dieser Stelle einmal innehalten und uns selbst fragen, glaube ich das? Habe ich diese Hoffnung für unsere Welt? Für mich persönlich sage ich ganz klar, ja, ich habe diese Hoffnung. Ich habe diese Hoffnung wegen jeder der vier Beobachtungen in dem Text. Das Wichtigste ist für mich, dass mit Jesus Gott selbst sagt, was er tun möchte. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Er gibt ihr die Vollmacht, Menschen aus dem Tod ins Leben zu rufen. Er gibt seiner Gemeinde die Vollmacht, in Lehre und Leitung in seinem Namen zu handeln. Wir sollen zusammen mit einer wachsenden Anzahl von Jesus-Nachfolgern lernen, in seinen Worten und in seinen Werten zu leben. Und diese Mission Gottes, das Angesicht dieser Welt zu verändern und die Kultur seines Reiches in jeden Winkel der Welt zu tragen, ist eine Hoffnungsperspektive für diese Welt. Und die Geschichte ist voller Beispiele, in denen die Botschaft von Jesus und die Kultur des Reiches Gottes ganze Nationen und Kulturen verändert hat und Gerechtigkeit und Freiheit gefördert hat. Und wenn das in der Vergangenheit passiert ist und wir leben in Deutschland immer noch von dem Erbe davon, wir leben in der westlichen Welt immer noch von dem Erbe davon, dann kann es wieder passieren, dann kann es weiter passieren. Also lasst uns hoffnungsvoll sein, weil Jesus nicht aufhört, seine Mission in die Tat umzusetzen. Jesus ruft uns dazu auf, mit dieser Perspektive auch im Glauben zu beten und mit diesem Gebet, dass wir immer dann beten, wenn wir das Vaterunser beten, will ich schließen. Wir sollen beten und füllt das mal mit Glauben und füllt das mal mit diesem offensiven Gedanken aus diesem Text. Wir sollen beten, himmlischer Vater, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade uns nun ein zum Gebet. Jeder, der möchte, kann ein Gebet zu Gott sprechen. Jesus, danke für eine vernetzte Welt, in der wir erfahren, was weltweit passiert, auch in deiner Gemeinde, und dass es Aufbrüche gibt und dass viele Menschen heute zum Glauben kommen und auch deine Gemeinde in anderen Regionen der Erde wächst. Und in diesem Moment beten wir in deinem Namen, Jesus Christus, dass du nicht nur woanders Aufbrüche schenkst und deine Gemeinde wachsen lässt, sondern wir bitten dich ganz konkret hier für das Saarland, für unsere Region. Jesus, lass du unter uns wahr werden, ich baue meine Gemeinde. Lass du unter uns wahr werden, dass du Vollmacht gibst, Menschen aus dem Tod ins Leben zu rufen, dieses Leben, das nur du schenken kannst. Lass unter uns wahr werden, dass wir in deinem Namen binden und lösen und in deiner Vollmacht unsere Region, auch diese Gesellschaft hier prägen können. Dass das Gute von dir, die Kultur deines Reiches sich ausbreitet und die Menschen gesegnet werden. Und dass unsere Nation geheilt wird, unsere Region heiler wird. Diese Aufgabe ist für uns zu groß, aber du bist Gott und du hast gesagt, du willst das tun. Danke für diese Hoffnungsperspektive, die du uns gibst. Amen. Wir singen nun ein Lied zusammen.